Läuft wieder.
Neue Folge beginnt jetzt. Und von Eulen vor die Säule.
Ja. Super. Welche
ja.
Folge?
Ja.
Genau. Folge 55.
Ich will jetzt einmal ganz am Anfang was sagen, bevor überhaupt eingeleitet wird in dieser Folge.
Okay.
Frank, du siehst heute außergewöhnlich niedlich aus.
Niedlich?
Du siehst richtig niedlich aus. Manchmal siehst du ganz normal aus, aber du siehst heute einfach richtig niedlich aus.
Das ist. Ja, manchmal siehst du so aus, als ob man dich direkt, möchte man dich direkt verprügeln. Aber heute. Nee. Ich finde auch, du siehst tatsächlich so richtig possierlich aus.
Ja.
Ja, es war ja wieder, ich habe wieder, danke. Erstmal. Ja. Ich war ja doch 3 Minuten, glaube ich, kam ich später an als geplant.
Ja.
3 Minuten. Und da hieß es, habe ich schon wieder Schläge angedroht bekommen. Und dann hatte ich, glaube ich, Glück ab, dass das jetzt dann nicht
erledigt hat. Aber wie kommt es? Hast du heute ein spezielles Niedlichkeitsgel aufgetragen? Oder?
ich weiß auch nicht. Neue Gesichtscreme, irgendwas, ich weiß es nicht.
Aber warum sieht denn dein Gesicht heute so niedlich aus?
Weil also es gibt wirklich mal, extrem
niedlich. Ja, ja. Also es gibt ja manchmal wirklich diese Phasen. Also meistens siehst du ja auch so ein bisschen so verhuscht aus oder hier so durch die Brille geboxt. Ne? So ein bisschen zerfleddert. so ein bisschen gegen Schrubber gelaufen. Und dann gibt es aber diese Phasen, da siehst du wirklich so niedlich verhuscht aus.
Ich habe eine Theorie.
Ja?
Es ist, glaube ich, von der Natur ein Überlebensinstinkt, den man hat. Weil du hast mir ja schon Schläge angedroht, heute bei Frank 41 Sekunden zu spät gekommen ist. Und dann sagt die Natur, wie kann man jetzt überleben und den Schlägen entgehen? Es ist ein Schutzmechanismus, weil man hat natürlich sehr viel Skrupel.
Jemand niedlicher zu
verbringen, natürlich. Ein Endskrupler ist niedlich aussehen, weil wenn man jetzt wirklich mit einem Baseballschläger auf Frank losgehen würde, es wäre...
Man hätte auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen danach.
Ja, man müsste mit geschlossenen Augen
zuschlagen. Man muss richtig mit sich hadern,
wann
und wie man den ersten Schlag setzt. Man würde ja auch kein niedliches Tier jetzt einfach zertreten zum Beispiel. Wenn was ganz niedlich ist, tritt man da nicht drauf. Das ist eine allgemeine Regel in der Natur. Und das stimmt, das ist eine sehr gute Theorie. Ja. Also ich dachte, da haben die Rezeptoren... Franks Gehirn gemeldet oder seinem Gesicht so.
Ja, Gefahr
im Verzug. Schnell mal auf Niedlichkeitsmodus umswitchen.
Ja. Das tut ganz gleich weh im Gesicht, ja.
Ja. Ist eh die Frage, aber dass du es überhaupt noch schaffst in deinem Alter, ja, noch so niedlich zu werden.
Ja,
das ist auch was Ungewöhnliches. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal niedlich war, war ich glaube ich so mit 2. Und ab 3 war ich schon ganz normal so cool und schick und sexy. Ja, halt, ja. Oder?
Schick und sexy.
Aber dass du dir das jetzt bewahrt hast, bis ins hohe Alter, das ist ja toll.
Also wenn es immer so, also wenn es einmal im Jahr so losgeht, das reicht mir. Wirklich, einmal so nett.
Aber ist das eigentlich ein Kompliment noch für einen Mann?
Für mich das ist ein Kompliment. Ich sehe das als Kompliment.
Ja. Wenn jemand so sagt, ach, du siehst aber niedlich aus. Ich meine, es ist ganz offen als offene Diskussionsrunde. Wir sind ja ein offener Diskussionspodcast in erster Linie. Und da kann man ja mal fragen, weil wie gesagt, bei mir, ich glaube, das Wort niedlich wurde mit mir im Zusammenhang schon wirklich seit 1995 nicht mehr verwendet. Und ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Wann seid ihr aus der Niedlichkeitsphase herausgewachsen? Bei Frank haben wir jetzt gerade festgestellt, er kann es immer noch abrufen. Auch im hohen Alter ist Frank noch niedlich. Aber bei dir, Basti, jetzt würde ich auch nicht direkt sagen, oh, dieser Basti sieht aber heute niedlich aus. Das habe ich jetzt noch nie gedacht, als ich gesehen habe.
Nee, ich bin kein niedlicher Typ. So. Das, weil es gibt eigentlich offiziell, ob es wissenschaftlich festgelegt, es gibt eine Niedlichkeitslücke. Ne? Das heißt, man ist niedlich eigentlich bis 6 kann man niedlich sein.
Ja.
Und dann erst wieder so ab 78.
Wollte ich gerade nämlich meinen.
Omas und Opas.
Genau.
Ne?
Ein Obi wird nämlich auch wieder niedlich.
Ja.
Wenn er da so vor sich hin stolpert auf der Straße, gebückt mit einem kleinen Buckel.
Ja.
Und sein komplett beigen Outfit.
Ja.
Man wirklich aussieht wie ein Stück Erde.
Ja.
Was ist das?
Ja, das ist wirklich niedlich. Ja. Die sitzen, weil die können auch keinem mehr was tun.
Ja.
Aber ja, es gibt diese Lücke und eigentlich ist Frank fast der Einzige, der da so einen Keil eigentlich, du bist quasi patient niedlich, könnte man so sagen. Ja, und der Einzige, der noch irgendwie das hinkriegt, niedlich zu sein. Aber ich würde lieber sagen, dass über mich hören, dass ich bin so markant.
Ja.
Oder irgendwie sowas.
Thomas möchte schick und sexy sein?
Ja, das ist halt normal, das assoziiert man sofort mit mir. Ich freue mich auch, wenn die Leute sagen, oh, bist du ganz schlau oder ganz witzig, freut man sich auch. Aber ich bin halt damit geschicksalt.
Hartes Schicksal. Schick und sexy
aber zu sein. Aber der niedliche Frank.
Ach, du guckst jetzt wieder so niedlich, Frank, während Thomas
das
sagt.
Ja, weil das sind so nette Sachen, das bin ich nicht gewohnt.
Ich bin begeistert, dass Frank das kann.
Ja, weil Thomas, wir können es nicht. Wir sind wirklich
überhaupt
keine niedlichen Typen. Aber es kann ja auch mal sein, dass uns Gefahr droht. Ne? Da wollen Leute uns verprügeln, weil wir 41 Sekunden zu spät gekommen sind.
Ja.
Wie können wir das künstlich herstellen, die Niedlichkeit? Was müssen wir machen?
Das frage ich mich auch. Kannst du uns das beibringen, Frank?
Also ich mach's ja nicht bewusst.
Aha.
Ich mach's ja nicht bewusst, sondern.
Wieso alles?
Ihr müsst dann einfach, also die Augen, du musst mit den Augen lächeln.
Aha, ja,
ja, okay. Du musst mit den Augen lächeln. Und musst im Prinzip, um niedlich zu gucken, dein Gehirn sehr weit runterfahren.
Ja.
Dass du wirklich nur so, ja. Das ist das Einzige, was, dass du nur noch so, grinst halt vor dir her.
Okay. Aber wie kriegst du so rosige Wangen, Frank? Wie kriegst du das hin? Steuerst du das quasi über dein Immunsystem oder so?
Das ist dann, glaube ich, automatisch die Angst. Ne? Ja, die Angst vor den Schlägen bringt mir die Wärme ins Gesicht. Ja?
Ja, wir üben das gleich mal. Wir können es doch üben, wir machen mal so einen kleinen Fotocontest und dann gucken wir mal besonders niedlich und schauen mal, wir müssen es jetzt mal festhalten mit Leute draußen, weil wir können sich jetzt gar nicht vorstellen, wie niedlich Frank gerade aussieht. Es weicht aber jetzt auch schon weg. Je länger wir darüber reden, desto eher weicht die Niedlichkeit aus deinem Gesicht und du siehst dann doch wieder aus wie der Mehlsack, den man sofort auf den man reinhaut.
Ja, aber die Gefahr ist vorbei. Jetzt ist alles erledigt. Jetzt wirst du mich nicht mehr verprügeln in 41 Sekunden.
Ich habe dir in keinster Sekunde Schläge angedroht. Das ist ein klassisches Framing. Ich habe nur gefragt, Mensch Frank, wir waren ja 13 Uhr verabredet, jetzt ist 14 Uhr. Schade.
Also ich war mit dir zusammen in deinem Büro.
Das schwebt doch nichts mit.
Und du hast schon Schläge geübt. Das war schon in die Luft geschlagen. Seit da steht gleich Frank. Ja. Dann will ich ihm hier eine geben.
Ich möchte jetzt noch nicht dargestellt werden. Mir reicht es langsam. Ja. Mit eurem Framing.
Doch, als ich unten reingekommen bin, Bro, dein Fenster war offen. Ja, da habe ich dich nur schreien hören. Wie du so, mach das.
Ich habe neue Tierstimmen geübt.
Ja.
Ja.
Vielleicht trotzdem, wir bleiben beim Thema Frank.
Gutes Thema, ja.
Ja. Okay. Denn wir hatten lange kein Intro mehr, liebe Freunde.
Das ist gut.
Und
Ach, ja.
Das ist so ein bisschen so, das ist so ein bisschen
Intro-War. Gefallen.
Ja, der Intro-War, den ich mit mir selber ausgefochten habe, war ja over. Ihr hattet nichts mehr dem hinzufügen, was er bedeutet quasi im Umkehrschluss. Ich hatte recht und ihr habt es alle eingesehen. Jetzt habe ich auch ein neues Skandalthema ausgemacht, was uns beiden noch gar nicht so bewusst geworden ist, Basti. Weil hier findet ja gerade ein schleichender Prozess statt. Es ist schon immer wieder, taucht es in den Folgen so auf, aber wir haben es noch nie so richtig verbalisiert. Frank ist ja, also er entwächst uns ja. Er entwächst diesem kleinen, simple Leute-Podcast, denn er ist ja auf dem Weg zur B-Prominenz.
Ja.
Und diese Feststellung muss jetzt mal in einen Song gegossen werden, den ich jetzt für euch mal abspiele. Also ich spiele es jetzt einfach mal direkt live für euch. Ich hatte jetzt irgendwie keine Zeit, das aufzunehmen. Es waren einmal drei rundliche Herren, die wollten nur podcastinieren. Dann wurde Frank Thonmann B-Prominent. Seitdem tut er die anderen ignorieren. Er schämt sich für sie, antwortet nie auf SMS. Und wenn man sich grüßte, dann nur kurz. Als Zeichen der Verachtung schickt er zu Jubiläen den beiden per Päckchen einen Furz. Er fährt nur noch im goldenen SUV und trägt Lederschuhe aus Glas. Wenn Basti und Thomas ihn manchmal weinend fragen, wollen wir mal wieder zusammen abhängen, Frank?
Oder so?
Dann antwortet er, leckt mich, ich häng nur noch mit Stars. Ich hänge ab jetzt nur noch mit Stars. Mit Sido, mit Knossi und mit Klaas. Mit Tommy Schmidt und Tommy Haas. Mit Joko und Bürger Dietrich Lars. Wir speisen mittags auf dem Mars. Für euch hab ich nichts übrig außer Hass.
Ja, that's the truth. Du hast mich abgeholt. Du hast mich richtig abgeholt damit.
Thomas.
Es sind die ganzen Gefühle, die ich nie selber ausdrücken konnte, sind gegossen in diesen Song.
Ja. Es ist der Trost.
Also, wenn wir das mal aufschreiben, Knossi, hier.
Sido.
Alles, also, wo sind Thomas und ich? Wir sind bei niemandem Prominentes.
Genau. Ich kenne keinen, ich habe von keinem Promi irgendwie eine Nummer, ich schreibe mir keinen Promi eine SMS.
Basti, obwohl, du warst doch letztens zum großen Promi-Mau-Mau bei Twitch von Bürger Lars Dietrich. Du hast ihn reingeladen.
Ja.
Aber da gucken nur 14 Leute zu.
Ja.
So, weil Knossi sind es Milliarden.
Ja.
Also, ich bin gar kein B-Promi.
Na, kurz davor.
Das hörte sich vorhin noch anders an, bevor wir hier aufgenommen haben. Frank kommt hier nämlich rein. Frank ist nicht normal angezogen wie sonst, sondern er hat einen Sakko an mit so einem roten Seidenschal.
Ja.
Dazu ist er hier reingekommen Und dann hat er so ein Bluetooth-Headset, ne? Was Leute, halt, ist er rein und hat gesagt, Knossi, ja, Ibiza. Das fiel nur Elias Mbarek, Knossi, Ibiza.
Count me in. Und
ich kauf den Bums.
Ja. Ja,
diese Sachen. Und er hat es wirklich einfach an uns vorbeigelaufen und hat einfach nur ein Glas Wasser hier hingeschoben, ein leeres Glas, damit wir ihm Wasser einfüllen. Und er hat gesagt, und dann hat er zweimal auf sein Ohr getippt, auf sein Bluetooth-Headset und hat gesagt, Knossi, ich muss raus. Aber Ibiza steht.
Ja, genau. Ja. Und du hast immer einen vor ihm immer noch drin, einen Bluetooth. Nebenbei hörst du ja irgendwelche Opern oder sowas. Während du mit uns hier herabsteigst, um mit uns auch aufzunehmen. Aber ja, so ist es.
Also, es tut mir leid, wenn ich euch irgendwie das Gefühl gegeben habe.
Naja.
Ja, also macht euch gar keine Sorgen. Ich halte immer meine Schütze in der Hand über euch. Aber, ja, wenn wir schon mal dabei sind, sollten wir, glaube ich, mal, also das Cover. Unser Eulen vor die Säule Cover.
Was im Internet ist.
Ja.
Das Schöne, das Selbstgebastelte.
Ja. Das könnte jetzt, ich glaube, das sollten wir mal updaten.
Aha!
Ja.
So geht's nämlich weiter.
Also, du willst uns raushaben.
Nee.
Es gefällt Frank, Thomann und die Eulen.
Ich glaube, es sollte für alle auf jeden Fall so, dass wir besser zu erkennen sind. Ja. Könnte man doch mal überlegen. Das war ja mal ganz witzig, aber wollen wir denn nicht mal, dass es neu ist?
Du willst unser Kult-Cover, willst du jetzt abändern? In Staffel 6, wo wir gerade in der Krähwinkelei-Staffel sind. Und das heißt dann, also erst willst du noch unseren Podcast umbenennen? Frank und die Säue?
Nee, das bleibt genauso, weil sonst wäre das wegen Suche, also wegen Hashtags und so, wäre das, glaube ich, blöd. Aber das sollten wir einfach, dass wir noch ein neues Cover, wo also ich auf jeden Fall und ihr auch richtig zu erkennen seid. Aber
du musst dann ja schon auch als B-Promi zu erkennen, weil ein B-Promi hat eigentlich ein ganz normales Bild. Ein B-Promi muss eigentlich, braucht ein bisschen Glow drauf, dann brauchst du so ganz geweißte Zähne.
Ja, wir müssen richtig bleachen und alles.
Eigentlich auch B-Promis, muss man auch sagen, die tragen einen Hut.
Ja, ich weiß nicht, ob ich der Huttyp bin.
Ja, aber wenn du zum Beispiel mal bei The Voice of Germany, wenn du da in der Jury sitzen willst, ohne Hut, lass dich da gar nicht rein.
Ja, okay.
Ja. Ja.
Denn habe ich einen Hut auf.
Ja. Und wo siehst du uns da an dem Bild? Also dich rücken wir in die Mitte, ganz weit nach vorne, habe ich jetzt schon rausgehört. Ne?
Das ist eine gute Idee.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass unsympathisch rüberkommt, aber ich wurde nur darauf hingewiesen, eigene Idee ist es nicht. Aber
ich habe es jetzt gar nicht mehr so länger hinterfragt, aber jetzt, wo du es auch so sagst, es stimmt schon, was man schon sagen muss bei unserem Cover, also wir haben damals uns absichtlich dafür entschieden, uns besonders nicht erkennbar und sehr hässlich zu gestalten. Und da haben uns ja unsere lieben Kolleginnen Carmen und Maria fleißig dabei geholfen und ich habe das jetzt aber gar nicht mehr so hinterfragt.
Ich habe mich nie selber richtig angeguckt.
Ja, du bist ja der Rechts.
Ja, ja, ich bin rechts, aber ich sehe wirklich 1:1 so aus wie von Bause Frau der Mann von Narumol. Ja. Wirklich, es sieht genau so aus.
Ich finde, du siehst übrigens aus wie Tom Selleck, ehrlich gesagt, Basti. Also du bist ja der Rechts mit dem weißen Pullover, du siehst aus wie Tom Selleck. Bei Frank, das hat mir, glaube ich, schon mal festgestellt, dass du ja ein bisschen so aussiehst wie so eine Mischung aus Stephen Hawking und Angela Merkel. Man erkennt ja Frank auch nicht so gut heraus. Und ich sehe aus.
Ja, ich sehe aus. Eine Mischung aus Ben Affleck und Stone Cold Steve Austin.
Wir sind plattgefahrener Ben Affleck, sich
eigentlich
aus. Okay, neues Shooting, ja. Also ein richtig neues Shooting.
Oder wir basteln was zusammen.
Wir basteln was zusammen. Aus bestehendem Material.
Oder vielleicht die Rehavers draußen.
Ja.
Wir können ja das quasi, dass die was vorschlagen können uns.
Ab Staffel 7 dann aber, oder? Wir beenden jetzt schon noch die Staffel 6 mit dem Cover.
Ja.
Also sind sie wirklich komplette Cover. In Staffel 7 gibt es ein richtig neues Coverfoto, was dann überall auftaucht.
Boah. Obwohl, also ich finde, was wir uns überlegen sollen, die Schrift, das sollte schon gleich bleiben, eigentlich. Ja. Und es muss auch immer dieser Platz sein für den Subclaim.
Wir sind einer der wenigen Podcasts, die alle 10 Folgen ihren Subclaim wechseln.
Also die meisten haben auch keinen Subclaim, glaube ich.
Ich glaube, das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, die sind gar nicht so Subclaim-orientiert, anderen Podcasts.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, es ist ein Markenzeichen. Das zeichnet ihn aus. Es ist auch schade, dass uns deshalb nicht schon mal ein Preis verliehen wurde.
Ja.
Für die originelle Subclaimerie.
Oh, ein Subclaim-Preis. Wenn man ganz ehrlich ist, wir werden nie einen Podcast-Preis kriegen.
Ja, wahrscheinlich
nicht. Ich möchte, Frank, du siehst traurig aus, aber ich möchte nicht passieren.
Nee, ich möchte immer die Hoffnung und das Gefühl haben, man könnte. Ich meine, ich glaube, wir haben schon einen Preis bekommen für den größten Podcast bei 3 Leuten.
Den haben wir uns selber verliehen.
Ja.
Ah ja,
stimmt. Aber das stimmt, glaube ich, nicht mehr.
Ja, nee. Wurde es auch schon, haben sie uns auch
gewesen. Also,
nee, also wir können die Kategorie Subclaim aufmachen, da hätten wir Chancen.
Und mit den meisten.
Mit den meisten.
Es gibt wahrscheinlich noch welche, die noch originellere haben.
Mit den meisten wechselnden Subclaims. So haben wir es.
Ja.
Da haben wir eine Chance.
Also ich glaube, wir werden keinen Preis kriegen. Tut mir leid, Frank, ich werde es einfach so aussprechen, weil man hat auch manchmal im Leben, hat man doch solche Momente, bei dem man merkt, ja, das wird wahrscheinlich nichts mehr im Leben. Oh, zum Beispiel, als ich Abitur, als ich Abitur gemacht habe mit 18, was weiß ich, da dachte ich wirklich, ich könnte Bundeskanzler noch werden. Ist ja alles möglich mit 18. Man kann Astronaut werden. Ne? Ja. Man kann alles werden, was man will.
Das stimmt.
So. Dann bin ich so 27 geworden. Und mit 27 hatte ich richtigen Erweckungsmoment. Das ist wie mit einer kindlichen Fantasie.
Ja.
Da ist mir aufgefallen, ich kann ja gar nicht mehr alles werden, was ich will. Ich werde kein Astronaut mehr. Ich werde kein Bundeskanzler. Da war ich. Nee, ich hab mich mit 18 falsch eingeschätzt, was ich zwischen 18 und 27 mache. Weil ich habe nur zurückgeblickt und meine, ich habe nichts dafür getan, Astronaut zu werden. Mhm. Ich habe nichts dafür getan, Bundeskanzler zu werden.
Ja.
Ich hänge hauptsächlich so rum. Und ich meine, mit diesem Rumhängen wird's schwierig, noch was zu heißen. Und also glaubst du kannst noch Astronaut werden?
Das weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mal drüber nachdenken. Ja.
Aber es ging darum, dann will ich dich sogar wieder ermutigen, Basti, statt dich zu entmutigen, weil du kannst natürlich immer noch Bundeskanzler werden.
Ja.
Weil gerade für einen Bundeskanzler muss man sogar relativ alt sein. Aus irgendeinem Grund ist es in diesem Land so, man traut ja automatisch jungen Leuten nicht zu. Das sieht man jetzt ja auch gerade aktuell wieder, wird halt Frau Baerbock ständig verlacht, nur weil sie halt eine junge, sympathische Frau ist. Sagen automatisch alle alten Menschen sagen, nee, die kann das ja nicht können. Das ist richtig todesdämlich. Ne? Stattdessen glaubt man eher so an die 60-, 70-jährigen Zausel, weil die angeblich irgendwie sowas wie Lebenserfahrung haben. Dabei sind die meistens einfach nur stocksteif, haben überhaupt nichts erlebt und sind ultra lame.
Ja, wie alt muss man sein?
Das würde ich glaube, man muss 40 sein.
40 oder 47? Ja. Ich glaube, 40 wird sich.
Ja, ich glaube, vor 40 darf man eh nicht Bundeskanzler werden. Da sind wir ja noch weit davon entfernt. Das heißt, du kannst eigentlich alles noch tun, um Bundeskanzler zu werden und es ist überhaupt nicht schlimm. Und genauso meine ich auch neulich, irgendwann mal zu gelesen haben, dass irgendwie so ein 80-jähriger Oppi ins Weltall geflogen ist. Oder ich verwechsel das gerade mit dem Film Space Cowboys. Tommy Lee Jones.
Ja, Clint Eastwood.
Ja, Clint Eastwood, ja. Das kann natürlich aussehen, dass ich damit verwechsel. Ich meine aber auch, dass du jetzt immer noch hier so ein Astronautentraining machen kannst und sobald du da irgendwie 8G aushältst, darfst du im Weltall.
Vielleicht bist du ja ein Wunderkind.
Ja, ich traue mich aber nicht mehr auf der Achterbahn. Der Weg ist zu weit. Doch, wie viel G muss man aushalten als Bundeskanzler? Was wird da für einen Test gemacht mit einem?
Ja, weiß auch nicht. Der Bundeskanzler kann es, glaube ich, immer werden. Du musst ja nichts können. Man muss erstmal offiziell muss er nichts können, oder? Man muss ja nicht mal was gelernt haben.
Nee, das stimmt.
Man braucht nicht mal Abitur.
Stimmt, oder? Man kann so direkt.
Du musst dich nur in der Partei engagieren, anmelden und dann dich da irgendwann da, dann
nach
vorne,
nach
vorne kämpfen.
Das muss man hinkriegen.
Dann könnte ich also noch Bundeskanzler anmelden. Werden.
Ja, natürlich. Frage ist halt nur eben, wie die Leute darauf reagieren. Du musst halt irgendwie schaffen, dass diese ganzen seltsamen Germans, diese ganzen erzkonservativen Germans dir das zutrauen, dass du hier die Geschicke dieses Landes leiten kannst, obwohl du in der Jugend mal gekifft hast. Das ist ja bei uns dann so ein Stolperstein, der wird dann so ausgegraben von der Boulevardzentrale und sagt, guck mal, die haben schon mal gekifft, die haben schon mal einen riesen Haschkeks gegessen. Das könnte so ein bisschen hinderlich sein. Das
macht schwieriger, ja.
Ich werde so reißerisch dargestellt.
Ja. Aber theoretisch könntest du es werden. Da, so sollte meine Ansprache gerade
enden. Und theoretisch können wir auch einen Podcast-Preis gewinnen, welchen auch immer.
Naja, man könnte so einen erfinden. Das war ja früher, war da die goldene Kamera dafür bekannt, kurz bevor wir die auszusehen kaputt gemacht haben mit unserer Aktion mit Ryan Gosling damals. Sorry nochmal dafür, das war natürlich nicht unser Plan. Aber die waren ja auch sehr gut in so Preise erfinden.
Mhm.
So wie halt, ne, heute gibt's den Preis für den Mann, der gerade hier durch die Tür läuft. Dann ist man da reingelaufen und gab's einen Preis. Oder? Und sowas können wir ja wirklich, wenn man das erfindet, wenn man da irgendwie mal, dann müssen wir irgendwann mal schreiben, wer macht denn den Podcastpreis überhaupt in der...
Es gibt einen
Podcastpreis, ja einen offiziellen Podcastpreis, na klar. Den gibt's ja.
Ist alles korrupt.
Meine ich ja, da muss man nur die richtigen Leute kennen. Wir haben jetzt mit unserem B-Promi
Frank... alles korrupt ist, wenn man selber nichts kriegt.
Ja. Aber meinst du es realistischer, dass die Bundeskanzler wird, anstatt wir einen Podcastpreis kriegen?
Ja, 50-50. Okay. Aber ich finde, wir können jetzt Franks B-Promi-Status halt doch mal für was Positives nutzen. Er muss ja nicht nur die ganze Zeit in Schuhen aus Glas hier Gold schlürfen, dann uns vorbeireisen, so weißt du, und uns zu Weihnachten einen Furz schenken. Er könnte es ja auch mal nutzen, seine Power. Und er ist doch jetzt in dem Bereich, wo er mal so Leute anschreiben kann. So ganz peinlich. So, hallo, ich bin der Frank Thunmann, Sie kennen mich sicherlich. Kann man da nicht mal was deichseln?
Das kannst du rausschicken.
Deichseln.
Was mir schon reichen würde, mir würde schon reichen, dass wir einen Preis selber basteln. Ne? So, der sieht richtig nach einem echten Podcast-Preis aus. Und damit fotografieren wir uns einfach.
Ja.
Und Leute, die uns nicht kennen, die diesen Podcast nicht hören, die denken dann, dass wir einen Podcast-Preis bekommen haben. Das heißt, wir brauchen nur ein Foto von uns, wo wir so 5 Preise so mit so einem Zitat von uns runter, wir sind komplett überwältigt, dass wir gemischtes Hack hinter uns gelassen haben, dass das Publikum uns so sehr liebt, weil uns hören ja nur ein paar Leute, aber es ist nur, wenn man sagt, so Eulen vor die Säue, was ist denn das? Sollte ich da mal reinhören? Na, wenn die kein Preis haben, ist es nichts für mich. Deswegen sollten wir einfach, weil zu dem Fotoshooting, ja, sollten wir noch ein Preis-Fotoshooting machen.
Sehr gut, sehr gut. Da bin ich dafür.
Ne, da müssen wir aber uns einen Sakko anziehen. Das müssen wir hinkriegen. Ich habe noch eins.
Obenrum vielleicht nur.
Obenrum. Ja, wir machen nur. Genau, und dann so ein kleines Pult braucht man. Und dann müssen wir nur nachstellen, wie wir die Dankesrede machen.
Das ist super schlau. Wir müssen halt nur, ich werde da hinschreiben bei dem Podcastpreis, den es da gibt, und sagen, dass die dass die nicht sagen, das stimmt nicht.
Nee, ich dachte, du sagst, sie sollen mal ein Foto schicken, wie der aussieht, damit wir den perfekt nachbasteln können, irgendwie so aus alter Alufolie.
Sehr gut,
ja. Und so ein bisschen Kleber.
Ja.
Und dann, das ist ja total das Neue, das ist ja Supermarkt, das ist ja mega genial. Leute, ja, ich spüre, es ist Staffel 7.
Ob wir das reinschneiden.
Es gibt ein komplettes Rebrand. Neues Covershooting mit Frank, richtig fesch herausgeputzt als B-Promi. Dazu halt so 18 Fotos mit 18 verschiedenen Preisen.
Dazu müsst realistisch halten.
Ja,
ihr habt zwei in jeder Hand neben mir, ich habe so drei.
Und dann posten wir, bevor der eigentliche Podcastpreis ist, so einen Tag vorher posten wir einfach schon, dass wir gewonnen haben.
Also, weil es guckt sich doch, wenn man echt doch keine an. Wir sitzen zu Hause mit der ganzen Familie bei so einer Schale Flips und drückt irgendjemanden von so einem True Crime Podcast die Daumen. Man will nur wissen, wer gewonnen hat.
Ja.
Und die sollen es erstmal beweisen, dass wir nicht gewonnen haben.
Ja.
Dann werden wir gegen klagen. Holen wir sofort anwaltliche Hilfe.
Das schließt sich an, weil und wir haben ja schließlich ein Bild davon, wir haben ein Beweisbild mit den Preisen.
Jetzt müssen wir nur mal rausfinden, wann gibt es diesen Podcastpreis. Da können wir aber an die Reheva. Reheva, schreibt uns mal und schickt uns vielleicht auch mal Fotos von diesen Preisen, die es so gibt.
Ja.
Da kennen wir uns leider überhaupt nicht aus. Schickt uns mal so Preise, die realistisch existieren, dann machen wir einfach, dann machen wir das selber.
Ja.
Aber dann würde ich fast vorschlagen, komplettes Rebranding, also das gehört alles dazu, dann können wir jetzt eigentlich den neuen Subclaim festlegen.
Dann jetzt
muss
schon?
Da muss er einfach nur drunter, ein prämierter Podcast oder sowas muss er dann drunter stehen. Oder hat so und so viele Preise gewonnen.
Bekannt aus dem Podcastpreis.
Ja, so, das muss direkt drunter stehen. Eulen vor die Säule, bekannt von zahlreichen Preisen.
Nee, es ist ein Sub-Sub-Claim, muss es sein.
Ja?
Erst der Sub-Claim und dann der Sub-Sub.
Ah.
Weil dann sind wir auch die Ersten mit einem Sub-Sub-Claim.
Ja.
Muss man sagen,
bekannt aus zahlreichen Preisen. Der mehrfach
prämierte Podcast.
Ja. Wir sind bekannt aus mehreren.
Der preisgekrönte Podcast.
Ja. Aber das ist der mehrfach.
Okay, bitte aufschreiben, Frank. Der mehrfachpreis
Podcast. Ja,
super. Haben wir auch das.
Ja. Und ich finde, es wirkt alles noch sympathisch.
Ich meine mich zu erinnern, dass der Erfolg von Janet Biedermann, liebe Anwälte von Janet Biedermann, bitte verklagt mich nicht sofort, aber es gab mal ein Gerücht an Ende der 90er, dass Janet Biedermann, das ist die Plattenfirma, hat Janet Biedermanns CD selber gekauft.
Mmh.
Ne?
Schlau.
Hat da 10.000 Einheiten,
wie wir damals in der Branche sagen,
10.000 Einheiten gekauft. Und so ist sie dann auf Platz 4 oder Platz 3 gekommen. Und dann dachten alle, Mann, Janet Biedermann, das ist ja eine erfolgreiche Popkünstlerin.
Ja.
Da kaufe ich mal nochmal eine CD von der.
Ja.
So, das heißt, man hat damit gespielt, mit dem Image erfolgreich zu sein.
Ja.
Und das werden wir jetzt einfach kopieren.
Tja, dass wir jetzt erst darauf kommen. Also alles nur, weil Frank B. Promi ist.
Ja. Alles nur, weil wir die Tonmannszunft voranbringen wollen.
Aber ich finde
dann bleibt das alles sympathisch.
Ich finde das legitim, so ein paar Tricks, wie man sich dann in den Charts nach vorne schummelt. Weißt du, dann kann man jetzt die Leute auch aufrufen, hört doch mal unseren Podcast vielleicht doppelt.
Ja. Bitte doppelt hören.
Ja.
Zur Sicherheit. Eigentlich müsste Frank jetzt noch mit einer berühmten Person bei einem Date gesichtet werden. Ne? Dass du dann von einer Gala oder von einer bunten bei einem Date. Mit einer berühmten Person. So ist es ja. Iris Berben. Frank, kannst du nicht mal Iris Berben?
Ja.
Gut. Könntest du nicht mal Iris Berben anschreiben, ob wir nicht mal ein Date machen können? Ja. Irgendwie in so einem Café L'Amour. Also irgendwas, was so ein bisschen nach Romantik aussieht. Thomas und ich würden uns dann so als Paparazzi, würden wir uns ins Gebüsch stellen und dann euch heimlich fotografieren. Und das würden wir dann an die Bild-Zeitung.
Ja, Bild-Leser-Reporter.
Genau, Bild-Leser-Reporter. Bekannter B-Promi Frank Thonmann und Iris Berben.
Dann habe ich so einen
Club. Knistert es. Und das ist natürlich die Eintrittskarte, weil natürlich in so einem Restaurant Café L'Amour, da sitzen, wenn das so ein Promi-Restaurant ist, wie vielleicht irgendwie das Grill Royal oder so,
ja,
da sitzen hauptsächlich Promis. Mhm. Ne? Das heißt, wenn du da schon mal mit der Iris Berben gesehen wirst, ne, dann ist da vielleicht auch eine Natascha Ochsenknecht. So. Die ruft euch dann an den Tisch ran. Iris, und wie heißt du eigentlich?
Ja.
Ah, ich bin Frank Thonmann, ich bin B-Promi. Oh, ja. B-Promi.
Ja. Ne?
Ja. Lass mal gemeinsam eine Insta-Story machen. Genau.
Ist das so? Hat man unter den Promis, hat man da Dienststatus, handelt so miteinander? Ach, du bist C. Ich hab zwei C-Promi-Freunde, die zählen dann wie ein B.
Ja.
Oder ist das so? Dann wird so gehandelt.
Ja. Das kann man auf jeden Fall, das sollte man jetzt mal angehen. Das müssen jetzt alles, komm, wir probieren das jetzt nochmal.
Weil es hat, muss man sagen, das andere hat nicht funktioniert.
Ja.
Jetzt müssen wir andere, Es hat ehrlich. Nicht funktioniert,
Frank. Was hat denn nicht funktioniert?
Wir sind ehrlich. Ich Nummer 1 da in der Podcast-Charts.
Muss also mal sagen, wir haben nie gestartet, um die Nummer 1 zu werden.
Wir sind bescheiden, natürlich sind bescheidene Simpel. Aber ich finde, dadurch, dass du jetzt ein B-Promi bist, leckt man automatisch mit so am Famous-Saft.
Ja.
Und ich will jetzt einen ganzen Kübel voller Famous-Saft über mich rüberschütten. Und ich, das musst du jetzt möglich machen, Frank. Jetzt schreib gefälligst eine Mail an Iris Berben.
Treffen
wir uns mal am Café L'Amour. Das muss doch wohl mal möglich sein.
Ja.
Na gut. Meine Güte.
Weil wir wollen uns ja, Frank, du hast natürlich recht, wir sind bescheidene Late.
Ja.
Wir sind ganz, ganz bescheidene.
Ganz einfache Simpel.
Ganz einfache. So ein, ja. Wir brauchen ein trockenes Brot und dass mal einmal die Sonne rauskommt.
Ich will doch nicht
wollen
viel.
Wir nicht.
Ja.
Aber wir möchten uns entscheiden können zwischen, weil wir wissen nicht, wie der Platz an der Sonne ist.
Ja.
Wir würden gerne erstmal gucken, wie ist es vielleicht,
dann kommen wir wieder zurück.
Berühmt und reich und so zu sein. Und dann würden wir uns danach gerne entscheiden, ob wir wieder bescheidene Leute werden.
So ist es bei mir nämlich auch. Ich würde sogar, wenn ich einmal auf der Sonne da rumtanze, ja, wie so ein Promi, ich würde trotzdem jede Woche herabsteigen und auch noch mit den normalen Menschen reden. So ist es ja nicht. Aber die Möglichkeit. Ich finde, wenn man so ganz normale, bodenständige Simpel wie wir sind, ja, wir können ja teilweise nur 23 Buchstaben. Dann hat man doch mal das Recht, mal kurz wenig nach oben zu gucken, wie das ist. Ja, das will ich jetzt auch für Staffel 7. So, es ist jetzt ausgesprochen.
Genau.
Sorry, ist jetzt ausgesprochen.
Ja.
No pressure, aber es wird mal Zeit. Weil ich weiß nicht, wie oft ich hier noch in der Mittagspause mich sonst hierher motivieren kann.
Ja, können wir gerne so machen. Machen wir. Ich bleib dabei. Wir sind halt da, um Leuten auch was beizubringen. Hier in dem Podcast.
Ja.
Bleib ich dabei.
Klar. Das machen wir trotzdem.
Karriere-Podcast.
Wir
auch.
Tipps natürlich. Geben,
was kann man werden.
Nein, in der wir Film- quatschen mit denen. Branche. Wir geben dann Tipps, wie man das Blattgold richtig über das Steak schmiert, in welcher Dicke und sowas, weißt du? Das wollen die Leute auch hören, glaube ich.
Wie richtet man seine Mega-Yacht ein?
Ja, sowas, genau. Oder? Darf man mit seinem SUV auf einem BMX parken? Das sind dann die Themen, die wir dann hier besprechen.
Ja.
Das ist aber trotzdem nah dran.
Ja.
Oder etwa nicht.
Ja.
Vertun wir uns da gerade. Ich habe noch ein ganz... Nein, weißt du nämlich was? Weil wir haben nämlich trotzdem auch die simplen Themen noch. Die traurigen Themen, die Leuten jeden Tag hier draußen passieren. In der Kantine, auf dem Weg zum Supermarkt, auf dem Schulhof.
Bin ich gespannt.
Nämlich folgendes ist nämlich passiert. Ich saß ja noch abends, habe wieder unseren Podcast zusammengeschnitten, ne? Im Eifer des Gefechts schwitzen. Es war schon ganz spät und sowas, ne? Sandmann war schon lange durch. Und dann kam Basti nochmal vorbei, fragte nochmal so, Mensch... Und läuft gut, hatte schon seinen Mantel an, war auch im Begriff zu gehen, wenn ich da noch saß und schien. Ja. Und dann wollte ich Basti, ich weiß gar nicht, was mich geritten hat, wollte ich Basti verabschieden mit einem Fistbump. Und Basti hat mich hängen lassen.
Oh.
Er hat mich hängen lassen. Ich saß da und wollte so, mach's gut, Basti, reiche meine Faust zum Fistbump. Und er lässt sich stehen und ging.
Ich meine, mich erinnern zu können, aber ich kenne Thomas und bei Thomas ist, wenn er was Ungewöhnliches macht, ist es häufig eine Falle.
Ja.
Ne? Ich dachte, Thomas hat Gift in seiner Hand.
Ja.
Und wollte nur warten, bis er mich berührt, um mich dann so zu ohnmächtig zu machen und mir dann mit Edding irgendwo auf die Schulter zu malen und davon Sachen zu posten.
Genau. Ich wollte jetzt auf die Tragik dieser Situation hin. Ich bin mir bewusst, dass es eine komische Geste war, weil man es von mir nicht gewohnt ist, weil ich Fistbump bin, ich High Five auch nicht. Vor allem nicht beim Bowling, wenn jemand einen Strike wirft. Das finde ich das Allerschlimmste.
Doch, das darf man.
Das finde ich wirklich so, wenn dann die Leute auch hinzukommen und high-fiven wollen. Das kriege ich nicht übers Herz.
Nee, auch nicht so. Machst du das auch nicht ironisch?
Nee, nix. Nee, ich drehe dann weg und trinke da sowas aus dem 5-Meter Bierturm, der da ja immer auf dem Tisch steht. So, ne?
Da werden Kinder auch falsch erzogen.
Ja.
Muss ich sagen. Also ich sehe auf Spielplätzen, die Kinder haben einen Stift mal richtig gehalten. Dann kommen sofort immer an, hey, cool, und die geben High Five. Ich glaube, Kinder wollen selbst gar keinen High Five geben. Die Kinder werden zu High Five machenden Leuten erzogen.
Ich finde eigentlich, es gibt gar keine Situation im Leben, wo man High Five macht.
Dann äußere ich mich jetzt nicht
dazu. Nee,
man kann schon mal ein High Five, mach doch mal.
Sagen wir eine Situation, wo man sich mal High Five.
Ja, zum Beispiel High Five man sich... Wenn man einen Strike macht beim Bowling.
Ja.
Ja. Weil da ist die Euphorie so groß. Weil das ist doch, man wirft dann so die Kugel, der macht es doch so Peng. Dann knallen die ganzen Pins weg. Und dann hat man so viel Energie in sich, die muss man abladen.
Nein, ich finde, da kann man sich ganz normal vor der ganzen Bowlingbahn verbeugen.
Ja.
Und dann geht man stumm zu seinem Sitz und tut so, als wäre es gar nichts Besonderes.
Nee, ich finde, das ist...
Aber bist du auch jemand, also die schlimmere Version eines High-Fives ist, wenn jemand sagt, vorher... High Five. Und dann die Ankündigung des High Fives und dann ein High Fives machen, das ist wirklich, das ist so im Raum Cringe-Kontinuum, wird da ein Riss erzeugt in dem Moment.
Nee, das mache ich nicht, sondern man hebt die Hand und muss wirklich, aber jedes Mal, weil es ist ja wirklich High Fives sind selten geworden heutzutage, muss man hoffen, dass derjenige mitmacht. Ich finde, die werden seltener. Und ich wüsste jetzt zum Beispiel, ich bin froh, dass ich noch nie mit euch bowlen war. Da, weil ich hätte gar, ich hätte hundertprozentig hätte ich einen High Five haben wollen beim Strike und hätte ich mich stehen lassen.
Ja, gut, das wird auch mal eine Special-Folge, fällt mir gerade an. Eulen vor die Säule von der Bowlingbahn.
Oh, ja.
Das ist gut.
Oh, ich bin verbissen. Ich werde vorher wirklich, ich trainiere Tage lang davor und tue so, als ob ich nicht trainiert hätte.
Seid ihr gute Bowler?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich gewinne, aber ist egal. Das kann ich mal dazu sagen. Wenn ich gewinnen sollte in einer Runde, ja, nachdem ich den letzten Wurf gemacht habe, müsst ihr, wenn ich gewinne, mit mir einen High Five machen.
Das ist gerade
halt auf in der Öffentlichkeit. Und das halten wir auf Video fest.
Aber wir kamen ja eigentlich vom Fistbump, vom nicht angenommenen Fistbump von Basti Grare gegenüber Thomas Kuhl. Er hat mich da hängen lassen und dann dachte ich auch so, oh shit, richtig awkward situation. Wie reagiere ich darauf? Habe ich ganz lange geschwiegen, dachte ich, mach's erst öffentlich in der nächsten Podcast-Folge.
Aber welchen Lifehack hätte, weil es kann natürlich passieren, das war jetzt ein besonderer Umstand. Ich habe dann über was anderes nachgedacht, hatte Angst vor dir, dass du Gift in der Hand hast.
Ja,
das ist natürlich. Aber was gibt man jetzt Leuten mit, die bei einem Fistbump hängen gelassen werden?
Ja, ich finde es richtig gemein, ehrlich gesagt. Ich dachte erst so richtig, ist auch so eine Form von Machtspiel.
Ja.
Ja, dass du
dann nicht
denkst du, oh nee, peinlich, Thomas Kuhl, nee.
Ich glaube, ich habe es nämlich selber nicht richtig wahrgenommen. Das war mein Unterbewusstsein.
Na ja.
Das war ein Unterbewusstsein und ein Fistbump kommt natürlich aus der Urban Culture.
Ja, ich bin ja nicht urban genug. Was willst du damit sagen, Basti?
Wir alle sind ja
immer tiefer in die Scheiße.
Ne, es kommt so, Leute, findet ein Fistbump, können Leute machen, die eine gewisse Zeit im Wu-Tang Clan mit dabei waren.
Das wusste ich zum Beispiel
nicht. Ja, das wusste ich auch nicht. Sagen können. Ne? Weil ich finde, so ein Fistbump finde ich ganz gut. Also ich finde, das war so durch Corona, geht viel schneller.
Ja.
Zack, zack, zack.
Man trifft sich nicht so, man matscht nicht so ganz so zusammen seine Schweißhände und so. Ja, und ich saß da, wie gesagt,
gebückt. Wie gibst du denn die Hand, Thomas? Bei mir geht das relativ schnell.
Das muss richtig schmatzen.
Wie matschst du deine Schweißhände?
Das musst du richtig schmatzen. Du musst
dabei.
Das ist richtig schmatzen. Aber es ändert nichts an der Tatsache,
siehst du, da wird
dass ich da gebückt saß, so gebückt im Dunkeln, habe ich im Podcast in Windeseile noch zusammengestellt, damit er mitternachts rausgehen kann. Und da gibt man mir nicht mal eine Faust. Und das war kurz danach, nämlich, weil das hat mich deshalb umso mehr getroffen, nachdem ich in dem Podcast doch gesagt habe, ich schmier uns das nächste Mal ein paar schicke Schnitten, wenn wir unterwegs sind, auf großer Tour, habe ich doch gesagt, ich schmier uns ein paar Brote. Und da habt ihr mich auch so hängen lassen. Da ist über 5 Sekunden Stille gewesen und dann sagt Frank mir so, ja, Papa, la Papp, interessiert keinen, ich erzähl mal weiter, wie ich gepokert haben mit Knossi und den Stars. Das waren jetzt gleich 2 solche Hängenlasser hintereinander.
Ja, das tut dir mal ganz gut. Das tut dir mal ganz gut.
Nee, Thomas. Es tut weh.
Nee,
das tut nicht gut.
Ja.
Es tut nichts gut.
Ja gut, Frank, ich glaube, wir sollten uns entschuldigen, weil wir wissen,
es wird
sonst ein sehr langen Song oder eigentlich ein Album wird Thomas Walz aufnehmen, wo es nur darum geht, dass wir ihn nicht
die nächste Folge
gelobt haben, dass er ein Brötchen schmieren will und es wir ihn beim Fistballen haben hängen lassen. Dann macht er eine ganze Oper.
Die ganze nächste Folge wird ein Intro von ihm.
Ja. Es ist nur schade, dass ihr das dann immer auf das dann wieder zurückführt und dass du das dann eure einzige Angst wird. Einfach mal ehrlich vom Herzen sagen, sorry, es tut mir leid.
Es tut mir leid,
dass ich dich nicht gefistballt habe.
Es tut mir leid, dass ich dich nicht gefistbumpt habe.
Es tut mir leid, Thomas Mahnes, dass ich weiterreden wollte und nicht über deine Brote, die du schmieren wirst, mich so doll gefreut habe.
Ein simples Danke hätte doch gereicht.
Danke, dass du das machst dann.
Danke.
So ekelhaft, wie euch hier aufhört.
Danke.
Wie so richtig ekelhafte B-Promis.
Frank, wird niedlich. Wird ganz schön niedlich.
Und Thomas, du siehst heute besonders schick und sexy aus, finde ich.
Ja, aber da hilft dir dein Niedlichkeitsgesicht auch nicht weiter. Da will ich jetzt recht verprügeln. Bevor das hier ausartet, sprechen wir vielleicht lieber über ein anderes wichtiges Thema, wo mir auch Unrecht. Weißt du, heute schon wieder die Unrecht vorher. Warum wird mir immer so oft Unrecht getan?
Fällt dir nicht mal auf, dass dir ganz oft krass. Unrecht getan wird? Es wird dir ganz oft Unrecht getan.
Heißt fällt
dir
Thomas Unrecht, oder was?
Fällt dir da nichts bei auf?
Ja, das ist krass. Scheinbar polarisiere ich so stark, dass die Leute mir immer Unrecht tun wollen.
Ja, das stimmt.
Oh, ja, genau.
Das ist genau richtig, Thomas.
Ja, du hast recht. Alle anderen sind so gemein.
Das ist wirklich unfassbar. Okay, aber kommen wir zum nächsten großen Unrechtsskandal. Wir haben es vorletzte Woche haben wir es angekündigt. Jetzt ist es soweit. Also, es geht um das Thema, was die letzten 2 Wochen bestimmt. Es gab einen großen Fauxpas zwischen mir und Joko bei einem Dreh für Joko und Klaas gegen ProSieben. So viel kann man schon nochmal als Recap sagen. Jetzt haben wir letzte Woche es nicht geschafft, das ganze Ding etwas genauer zu analysieren. Dann haben wir festgestellt, wir haben uns in verschiedenen Sachen geirrt. Deshalb haben wir gesagt, wir rollen das ganze Ding jetzt nochmal richtig neu auf und machen es in der richtiger, ja, in so einer Art richtigen Gerichtsprozessform, weil wir haben ja einen Profi dabei, nämlich Basti.
Ja, abgebrochener Jurastudent.
Ja, erfolgreich abgebrochener.
Studiur ex cum. Examiner oder was auch immer was.
Ja,
Hex, Hex. Und ich habe mir noch 3 Folgen Perry Mason, 1 Folge Matlock angeguckt und weiß jetzt, wie so ein Gerichtsverfahren abläuft. Und deswegen werde ich der Richter sein.
Ich bin ja hier der Gerichtsdiener. Ich schalte jetzt mal Joko dazu.
Oh ja, genau.
Weil der sieht uns schon die ganze Zeit.
Hallo, Joko Winterscheid.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Guten Tag.
Schön, dass du es nochmal einrichten konntest. Das ist schon wieder 2 Wochen her, ne? Deshalb gibt es jetzt nochmal eine sogenannte Zusammenfassung oder Recap, wie es in der Fernsehspeaker heißt.
Ich fände es aber gut, wenn wir vielleicht für den weiteren Verlauf uns mit Nachnamen ansprechen, weil ich finde, das gibt dem Thema irgendwie nochmal eine größere Distanz und vielleicht auch eine Klarheit und Nüchternheit, die wir hier jetzt definitiv brauchen
werden. Okay, heute wird es geklärt. Ich in meiner Funktion als Richter werde nun richtermäßig sprechen.
Du hast sogar einen Hammer dabei, habe ich gesehen, Basti.
Ich habe einen Hammer dabei, aber keinen normalen Richterhammer, sondern so einen für zu Hause, wo man so Nägel auch mit rausziehen kann.
Ja, oder wo man jemanden mit auf den Kopf schlägt.
Da will ich genau, falls hier jemand nicht spurt. Werde ich wie bei Drive, werde ich fuchsig und werde Leute umbringen.
Oh Gott.
Ja, aber genau, es wird heute ein für alle Mal geklärt. Es wird ein Urteil erfolgen und dann ist auch Ruhe mal im Puff.
Genau, heute wird es endgültig geklärt, wer recht hat und wer Unrecht hat.
Genau.
Und aber mit Nachnamen
besprechen wir uns alle. Sätze, die man häufiger vor Gericht hört. So, und dann das wird heute geklärt und dann ist Ruhe im Puff.
Ja, genau. Weil danach habe ich auch keine Zeit mehr, mir das nochmal anzuhören. Also, ich fange jetzt mal an. Achso, die Personalausweise
liegen wenn vor. Wenn ihr die Anschriften jetzt überprüft, ja, ob die anwesenden Personen mit Anschriften und so, würdet ihr mir einen Gefallen tun und meine private Anschrift nachher piepsen im Podcast.
Also ich hab irgendwie aufgeschrieben, irgendwo auf Ibiza. In die Strandnähe, genau. Also,
Strandnähe,
ja. Fangen wir an. Die große Gerichtsverhandlung zwischen Joko Winterscheid und Thomas Martins beginnt. Bumper. Komm, Bumper.
Okay. Ich wollte nur klatschen einfach.
Ja, ist auch gut. Also, in der Sache Joko Winterscheid gegen Thomas Martins sind folgende Personen erschienen. Thomas Martins ist hier vor Ort und Joko Winterscheid zugeschaltet aus München. Beide Parteien haben auf einen Rechtsbeistand verzichtet. Das ist richtig, Herr Winterscheid?
Ich wusste nicht, dass ich einen hätte haben dürfen. Das ist ja wieder, das geht ja gut los.
Okay, aber weil beide verzichtet haben,
ist quasi scheinbar.
Minus mal Minus ist gleich Plus.
Ja.
Ebenfalls erschienen ist Frank Thoman mit seiner Funktion als Gerichtshelfer, Schöffe und Stimmungsbarometer und er verkauft Würstchen.
Richtig?
So, zur Sache. Joko Winterscheid musste im Rahmen eines Drehs für die Sendung Joko und Klaas gegen ProSieben auf einem Pferd reiten. Winterscheid hat den Beklagten Martins darum gebeten, das kleinstmögliche Pferd für diesen Dreh zur Verfügung gestellt zu bekommen, da er bekanntermaßen unter Höhenangst leidet. Ja. Das sagte ihm der Beklagte Martins auch zu. Am Drehtag wurde Winterscheid dann das Pferd Ronny zugeteilt. Das Pferd war nach der Ansicht Winterscheids deutlich größer als vorher mit Martins abgesprochen. Der Beklagte Thomas Martins bestreitet die Vorwürfe. Er behauptet, Winterscheid wurde vom zuständigen Redakteur Leon Benz im Vorfeld ein Foto des Pferdes Ronny geschickt. Auf diesem Foto war deutlich die Größe des Ponys zu erkennen. Weil Winterscheid auf dieses Foto nicht reagierte, ging Martins davon aus, dass Winterscheid mit der Größe des Pferdes zufrieden war. Daraufhin hat Joko Winterscheid vor Wut 3 Monate nicht mit Thomas Martins gesprochen. Das ist der aktuelle Stand. In der letzten Folge ging es ja noch darum, wann wurde Joko darüber informiert und wann wurde ihm dieses Foto geschickt. Und da war ja noch unklar, wann hat dieser Dreh eigentlich stattgefunden? Hat sich das mittlerweile geklärt?
Ja, tatsächlich haben wir uns alle im Datum geirrt. Es wurde uns schon von mehreren Leuten bestätigt. Dieser gesamte Dreh, der fand statt am 27.05.2021, also am 27. Mai.
Oh.
Nicht, wie wir ursprünglich dachten, erst im August.
Beziehungsweise, ich glaube, Sie alleine dachten das.
Ja,
Martins, oder
ja
genau. Du, Herr Martin.
Ja, aber gut, hat ja letztes Mal keiner dagegen geredet. So, ne? Also es war ja scheinbar Common Sense. Naja, das schon mal vorweg, genau, wir haben uns komplett, also ich habe mich komplett im Datum geirrt, wann dieser Dreh stattgefunden hat. Habe hier eine ausgedruckte Dispo, das ist ein sogenannter Drehplan, der von der Produktion immer erstellt wird, anhand dessen man nochmal nachvollziehen kann, wann so ein Dreh stattgefunden hat, wann er gedreht wurde, auch genau nach Uhrzeit aufgeteilt, wann da wie was passiert ist.
Okay, wir hatten also fest, der Dreh war am 27.05. Wann wurde denn das Foto geschickt, darum ging es ja, wann wurde das Foto von Ronny von Leon Benz an Joko Winterscheid
geschickt? Es wurde tatsächlich auch erst am 27.05. an Joko Winterscheid geschickt.
Aha, ist ja interessant.
Am 27.05. um 9.32 Uhr tatsächlich erhielt Joko Winterscheid das Bild vom besagten Redakteur Leon Benz, der den Dreh realisiert hat, zusammen mit Fabian Lindenmeier. Ronny wartet schon auf dich, PS, guten Morgen.
Gut. Ja. Man merkt richtig, wie deine Stimme gar nicht mehr so euphorisch ist, wie sie vielleicht zuletzt war.
Deshalb will ich erstmal ganz kurz, ich würde erstmal an einem anderen Punkt ansetzen, nochmal zu meiner Verteidigung. Es ging ja nach wie vor darum, dass wir den Dreh ja, wie gesagt, ausnahmsweise mal besprochen haben, weil ich ja wusste, dass das für dich vielleicht eine Schwierigkeit sein könnte, wenn Herr ProSieben sagt, Mensch, es wird geritten. Also habe ich dich gefragt und da war unser einvernehmlicher Stand, war doch, ich besorge dir ein kleinstmögliches Pferd. Und dann meinst du, ja, auf jeden Fall, dann machen wir das. Kleinstmögliches Pferd klingt gut, oder?
Genau, ja.
Jetzt ist jetzt erstmal die Definition, was ist natürlich ein kleinstmögliches Pferd für einen ausgewachsenen, muskulösen Mann wie Joko Winterscheid, der 1,89 Meter misst und circa...
Wie viel Kilo wiegst du, meine Winti? Körperliche Statur hat nichts mit diesem Dreh zu tun. Nur die Details, die Martins hier anführt, sind irreführend.
Wirklich? Der Einfluss ist abgewiesen, weil es ist schon, wenn kleinstmögliche im Raum steht... Müssten jetzt gucken, was können, was ist, wer jetzt objektiv, haben Sie einen Sachverständigen?
Wir haben einen Sachverständigen ausfindig gemacht, wir haben einen Pferdesachverständigen, hat Gehilfe und Pferdesachverständigen-Kenner Frank Thurmann hat da ein Statement zu organisiert.
Ja.
Und das würden wir jetzt mal abspielen wollen.
Wer ist das? Wer ist die Person, die wir jetzt hören?
Das ist Herr Kreuziger, das hat ein eigenes Gehöft über, mit 24 Pferden. Und gibt dort auch Reitkurse, Reitunterricht und weiß natürlich gut Bescheid, mit welchen Menschen man auf welches Pferd setzen kann. Und es gibt dort.
Aus Berlin oder wo kommt der Mann her? Entschuldigung.
Der kommt aus dem Bereich Kassel und hat dort ein eigenes Gestüt und hat mir eine Nachricht geschickt, was man beachten muss, wenn man sich auf ein Pferd setzt.
Würde ich jetzt okay. Bist du mit dem verwandt, verschwägert oder sonstiges?
Nein. Ich bin nicht verwandt mit dem.
Was heißt das? Das klingt aber so, als wenn du da Aktien drin hättest in dem Gehöft von Herrn Kreuziger.
Nee, da ist, also ich kenne ihn über mehrere Ecken und da habe ich gedacht, den frage ich dann mal direkt, da muss ich nicht irgendjemand anderen fragen. Aber ich habe ihm nichts von der ganzen Sache erzählt. Ich habe ihm nur mal gesagt, was ist, wenn ein Mann, der 1,89 Meter groß ist und 84 Kilo ungefähr wiegt, was man da für ein Pferd bräuchte?
Guten Abend, Herr Thurmann. Hier ist Herr Kreuziger. Es ging um die Fragestellung, welche Tragklasse ein Pferd normalerweise leisten kann. Grundsätzlich gilt, 50% des Körpergewichts des Pferdes ist die Traglast. Also ein 600-Kilo-Pferd, 90 Kilo, inklusive Zubehör, sprich Sattel und Zubehör. Das heißt also, wenn Sie einen Mann haben, der 90 Kilo wiegt, dann brauchen Sie ein Pferd, was mindestens seine 680 bis 720 Kilo wiegt, ganz locker, und ein Stockmaß von wenigstens 60, 62 hat, je nach Rasse auch bis zu 1,70 und mehr. Ich hoffe, das reicht so. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, rufen Sie mich einfach an.
So, jetzt müssen wir aus dieser Sprachnachricht ja quasi das Stockmaß ableiten. Basti, du bist ja selber Pferdesachverständiger. Wo müssen wir
Richter und Pferdesachverständiger. Also, wir sehen ja das Pferd, das ist aus einem Eimer und man sieht am Ende, der Widerrist ist der Ende des Rückens, da die Verlängerung des Beines nach oben. Da wird die Größe eines Pferdes gemessen. Da hat der Sachverständige gesagt, 1,60 bis 1,62.
Oder sogar 1,70, je nach Rasse.
Ja. Ja, aber es geht ja darum, das kleinstmögliche Pferd.
Genau.
Genau.
Richtig.
Ne? Deswegen
also nach unten
sind die 1,70, ja, genau. Egal.
Ja. Ne? Jetzt sehen wir hier auf diesem Beweisfoto von Leon Benz, was geschickt wurde, was uns hier ausgedruckt vorliegt. Daneben steht der Redakteur Fabian Lindenmeier. Wir wissen ungefähr, wie groß Fabi ist.
Ich glaube, er ist ungefähr meine Größe. Also, ja gut, ein bisschen kleiner, vielleicht 1,92 ist er.
Ja.
Plus 2 Zentimeter Timberland-Stiefel. 1,94 ist er auf dem Bild.
Und jetzt zieht man das mal so ab. Das Pferd geht mir wirklich, sag ich mal, bis zum Busen, ja. Und man weiß selber, dass ein Menschenkopf ist ja alleine schon 20 bis 25 Zentimeter hoch. Also das ist, kann mir wohl jeder bestätigen. Und dann muss man den ganzen Hals abziehen und auch nochmal der Part, der dann noch über der Brust ist von Fabi. Also wirklich, selbst wenn ich jetzt ganz super grob rechne, muss man doch da mindestens 40 Zentimeter von Fabis Größe abziehen. Also von 1,94 von mir aus mit seinen Pumps, die er anhat. Dann sind wir doch bei 1,54 Meter. Das heißt, das Pferd ist
ja gar nicht.
Also irgendwas zwischen 1,54 und 1,60. Würde ich doch erstmal sagen, es ist das kleinstmögliche Pferd, oder? Das kann man doch so festhalten.
Ja, es ist natürlich, es geht hier um Zentimeter, glaube ich.
Naja, jetzt wollen wir aber mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Also das Pferd, wenn es jetzt ein Zentimeter kleiner ist, macht ja keinen Unterschied. Ich setze mich ja nicht auf ein Pferd, was 1,59 ist und bei 1,60 kriege ich eine Sinnkrise oder kriege eine Krise und denke so, oh mein Gott, das kann ja alles nicht wahr sein. Das ist ja viel zu hoch und dann kommt ein Pferd, was 1,59 ist und dann setze ich mich drauf und sage so, ist alles super.
Also was ich jetzt hier ja auch eingestehe, also klar, ne, jetzt ist Pi mal Daumen das Pferd berechnet. Ich würde sagen, es wirkt kleinst möglich auf mich. Was mich jetzt nochmal irritiert hat, ist der Sachverständigenmann, der hat ja gerade gesagt, dass er auch so ein bisschen, er hat ja sehr viel auf der Kilozahl rumhantiert. Jetzt würde ich ja fairerweise zugeben, Joko, dass für dich ein sehr, sehr fettes Pony theoretisch ja auch hätte möglich sein müssen, ne? Weil wenn man sagt, ein Pferd also muss 720 Kilo wiegen, um einen 90-Kilo-Mann zu tragen.
Ich will dir jetzt nicht die Magie des Moments zerstören, Thomas Martins, dass du hier gerade selber dein eigenes Grab schaufelst, aber ich sag mal so, wenn wir einen Pony finden, was 720 Kilo wiegt, ne, dann sollten wir damit nicht zum Dreh gehen, sondern zum Guinness Buch der Rekorde und auf Welttournee, weil ein 720 Kilo schweres Pony, da könnten wir eine eigene Appassionata-Folge drauf. Ah. Das wäre ein Showpferd.
Ach so, da käme ich ja
nicht. Das muss ja auf 17 Meter breit sein.
Ach echt? Also ist das schon für ein Pony, wäre das sehr, sehr viel, ja?
Ja, das ist schon.
720 Kilo!
Ja, man kann es ja schon Fleisch mal Masse mal, mal Geschwindigkeit. Ne? Also das ist ja relativ einfach auszurechnen.
Fleisch mal Masse mal Lichtgeschwindigkeit hoch 2.
Okay, also dann halten wir kurz fest. Dieses Pferd scheinbar war das kleinstmöglichste Pferd. Erstmal, so weit, so gut. Mhm. Aber jetzt steht ja noch das andere Problem im Raum, dass dir nicht rechtzeitig Bescheid gesagt wurde, ne?
Ja.
Und da sieht es ja auch jetzt nicht so gut für mich aus, weil wir haben ja festgestellt, Mensch, am selben Tag um 9.05 Uhr wurde dir erst diese Nachricht geschrieben. Da muss ich natürlich auch in diesem Fall nochmal Leon beschimpfen, dass der mir das so falsch wiedergegeben hat letztes Mal.
Was? Lass mal, Leon hat wahrscheinlich einfach nur netterweise morgens auf dem Weg von meiner Person zum Dreh gedacht, ach, ich schicke ihm schon mal ein Foto vom Pferd. Er freut sich ja so auf den Dreh heute. Und ist ja auch in keinem Wort erwähnt, dass das mein Pferd sei.
Na doch, Ronny freut sich schon
Ronny auf dich. Ronny freut sich auf dich.
Ja, Ronny freut sich auf dich. Mein Gott, da hätten auch 6 Pferde stehen können. Ah, Ronny, ja, Raphael, ja. Ricardo und wie sie alle hießen, freuen sich schon auf dich. Also Quatschnachrichten.
Oder willst du sagen, dass du nicht wusstest, wie der Redakteur heißt und dachtest, der Redakteur heißt Ronny?
Ja, jetzt leck mich am Arsch. Das ist das Allerletzte. Fabi ist der Einzige, der über jeden Einzelnen meiner Witze lacht. Also ich liebe Fabi genau dafür.
Okay.
Weiß, wer Fabi ist.
Ja gut, aber es wäre auch nochmal eine interessante Verteidigungshaltung.
Fabi ist der kleine Blonde.
Dann der kleine Blonde, der so viel wiegt wie ein Pony. Frage ist jetzt für mich ganz neutral, im Raum wären 3 Stunden ein okayer Zeitraum gewesen, für Joko Winterscheid zu erkennen, wie groß sein Pferd ist und da schon vorher einen Zinnober zu machen.
Ich hasse dich, Thomas Martins.
Ein Zinnober im Sinne von 254 BGB, meinst du? Ja,
genau. Also in 3 Stunden wären das ausreichend als rechtzeitiger Hinweis, wie groß das Pferd ist.
Kommt der Ausdruck rechtzeitig eigentlich genau daher, weil man es recht vor Gericht verwenden kann? Ist es rechtzeitig?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube ja.
Okay.
Ja.
Habe ich wieder was gelernt.
Ja, genau.
Aber, und dann nochmal, jetzt noch die andere Frage. Es ist ja auch, was immer noch im Raum schwebt. Habe ich dich wissentlich hinters Licht geführt? Nein.
Nein. Warte, die Frage steht im Raum, du hast sie gerade selber beantwortet.
Genau. Macht man das so vor der Jury, ne?
Ja. Habe ich ihn umgebracht? Nein. Warum stehe ich überhaupt?
Ja. Sprechen die Beweise gegen mich?
Sie wollen die Wahrheit hören, Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen.
Genau, so ungefähr ist es doch. Und was ja vielleicht auch nochmal wichtig ist für mich, und das ist jetzt meine letzte Verteidigungsstrategie, ich würde gern sämtliche Schulden nochmal von mir weisen, weil ich habe ja die drehenden Redakteure und auch unsere Produktionsleiterinnen und Aufnahmeleiterinnen sowieso gebeten im Vorfeld, besorgt bitte das kleinstmögliche Pferd für Joko Winterscheid.
Willst du jetzt damit die Verantwortung einfach von dir auf andere schieben?
Ich würde jetzt nur noch mal fragen, ob das halt so geschehen ist, weil wir können ja noch mal die Aufnahmeleiterin Katharina Köricht anrufen.
Genau, Thomas Martins hat sie vorher als Zeugin benannt. Er hat sie ordnungsgemäß vor der Damentoilette angesprochen und gefragt. Und deswegen ist sie als Zeugin zugelassen.
Thomas Martins.
Kadi Köricht.
Na?
Guten Abend, es ist soweit. Es ist soweit, du bist mitten in unseren Gerichtsprozess hineingeschaltet worden. Hier sitzen Joko Winterscheid, Frank Thonmann, Basti Grage und meine Wenigkeit. Und es geht um die Geschichte Pferd versus Joko versus Thomas Martins.
Okay.
Ich muss dir noch kurz erst eine Rechtsbehelfsbelehrung machen. Kathi, du darfst nicht lügen, es sei denn, es ist irgendwie nötig und du hast Lust drauf. Ja.
Okay, alles klar.
Du solltest vor allen Dingen dann lügen, wenn du dich selber belasten würdest.
Ja, genau. Ja, dann musst du lügen.
Also Kathi, es geht jetzt nochmal darum, zu diesem Dreh. Ja, wir haben es schon herausgefunden, er ist am 27.05. gewesen. Und es ging ja darum, dass ich generell euch rechtzeitig mitgeteilt habe, dass Joko doch ein kleinstmögliches Pferd braucht für diesen Dreh, weil er sonst wahrscheinlich Probleme mit seiner Höhenangst bekommt. Ist diese Info an dein Ohr gedrungen?
Die Info ist tatsächlich bei mir angekommen, ja.
Wie seid ihr mit dieser Info dann umgegangen?
Wir sind mit der Information so umgegangen, dass wir bei der Motivbesichtigung des Reiterhofs direkt gefragt haben, wie klein denn die Pferde eigentlich sind, die für die Aktion in Frage kommen. Das haben wir uns dann mal angeschaut, die Pferde vor Ort, und haben dann versucht, die möglichst kleinsten, also niedrigsten zu bekommen.
Und ist dieses Unterfangen, war das erfolgreich, also die niedrigsten zu bekommen?
Also es gab da schon sehr große Pferde, muss man sagen, und auch ein paar kleinere. Und wir haben dann schon von der Auswahl, die es da gab, die kleineren Pferde bekommen.
Ah, okay. Also einfach das kleinstmögliche Pferd, das ein Joko Winterscheid irgendwie mit seinem muskelbepackten Körper reiten kann.
Ja, genau. Also natürlich Shetland Pony oder sowas geht natürlich nicht. Also das haben wir tatsächlich auch einmal kurz abgefragt, weil dafür wäre Joko jetzt einfach zu groß. Ne? Er ist ja ein großer Mann, das muss ja auch irgendwie passen. Deswegen diese kleinen Süßen, die man ja manchmal auch auf so einer Weide stehen sieht, die gehen leider nicht. Aber es war auf jeden Fall auch noch die Kategorie Pony.
Aha, und das war dann auch das Pferd, was Joko dann beim Dreh...
Was? Das ist, du sollst nicht lügen! Das war doch kein Pony!
Ich lüge tatsächlich
nicht. Willst du mich verarschen? Meine Beine hängen einen Meter in der Luft, das ist doch kein Pony!
Nee, ich habe nie reiten gelernt oder so. Ich war auch erstaunt, wie groß die Pferde sind, die noch zu Pony gehören, aber es waren wirklich die kleinsten, die es gab.
Und die
sind offiziell Ponys.
Nein.
Ja,
ich glaube, Joko hatte einen Pony namens Ronny.
Kati, spring doch jetzt nicht Thomas Martins zur Seite. Was soll denn das?
Kati, weißt du, wie groß das Pferd war, wie hoch der Wieder ist?
Nee, das weiß ich leider nicht mehr.
Aber nochmal, das ist ja eine krasseste Wendung. Da wird gerade bestätigt von unserer Produktionschefin Katharina Köricht, dass da sogar, dass das noch zum Pony zählte. Und es ist das kleinstmöglichste Pony war, was ein Joko Winterscheid reiten darf.
Ich möchte noch mal betonen, dass mir selber nicht klar war, wie groß auch Ponys noch sind an der Stelle.
Ja.
Kati Köricht, darf ich dir eine Frage stellen? Bist du nüchtern gerade?
Ich habe eventuell einen Glühwein
getrunken. Ah, guck mal, da kommt
es natürlich schon näher.
Kati Köricht ist euphorisiert von Alkohol. Das kann ich nicht gelten lassen, was sie hier erzählt.
Das ist natürlich ein Problem. Ja.
Moment, jetzt versucht ihr mal nicht hier alles im Keim zu ersticken. Hier plötzlich diese Wendung, die das Ganze bekommt. Jetzt nur noch die Frage, Kati, habt ihr auch, wann habt ihr Joko das erste Mal Bescheid gegeben, was es für eine Art Pferd sein wird?
Also da habe ich tatsächlich gar nicht mit Joko gesprochen, weil es immer hieß, du bist im Austausch mit Joko und briefst ihm, was das für ein Pferd ist.
Oh.
Okay.
Ja, deswegen das ganze Briefing, was das für ein Pferd ist, das lief ja über dich, Thomas. Wir haben dir nur berichtet. Ich weiß noch, dass Leon auch Fotos geschickt hat, glaube ich, von dem Pferd. Und ich glaube, es waren auch so mal so Island-Ponys oder sowas auch mal im Gespräch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, bin keine Pferdinerin, ob das jetzt wirklich ein Island-Pony war. Aber aber die Kommunikation, was es genau ist, lief über dich, da weiß ich jetzt nicht, was du besprochen hast. Ich muss ja ehrlich sein.
Kati, trink noch ganz viel Glühwein und schick mir einfach die Rechnung. Ich paypale dir das dann.
Ja, ist stark. So machen wir es.
Ja, gut, vielen Dank.
So machen wir es.
Ja, gerne.
Vielen Dank. Hast mir sehr geholfen, Kati. Ich dachte kurz, du fällst mir in den Rücken, aber tatsächlich hast du ihn mir gestärkt.
Naja, also ich habe einfach nur die Wahrheit gesagt. Die Glühweinwahrheit.
Die Wahrheit.
Die Glühweinwahrheit.
Ciao, Kati.
Tschüss. Ja, ciao.
Tschüss. Frohe Weihnachten. Tschüss, Kati. Es ist halt mehr als offensichtlich, dass wir hier mit dem Rücken zur Wand stehen, und zwar beide.
Ja.
Ich möchte festhalten, dass das ja ein Problem ist, was wir seit Jahrzehnten in dieser Firma haben. Das ist immer alles so Pi mal Daumen. Mit der Sicherheit, mit der Größe, mit der Gage, mit den Leuten. Wo drehen wir? In Hamburg. Ach, habe ich Hamburg gesagt? Es ist München. Es ist immer alles so, sorry, da habe ich mich vertan. Entschuldigung, du hattest das in Schwarz bestellt, ich habe es in Weiß dabei. Ist doch egal. Du wolltest Ton, ich habe eine Kamera mitgebracht. Ist doch egal. Das ist doch wirklich, das ist ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber das ist ja eine Problemstellung, die firmenimmanent ist. Ja. Kann man das so sagen?
Ja, immanent klingt für mich nach einem Fachwort, was sehr schlau ist.
Ja, absolut. Ich weiß auch nicht, ob das da richtig ist an der Stelle. Deswegen habe ich euch gefragt. Ich sag mal, es ist jetzt nicht so, dass man weder der einen noch der anderen Seite irgendwie klar zuordnen könnte, wer hier wohl recht hat. Naja, die Frage und wer ist ja, hier wohl auch ein Anrecht hatte, vielleicht sein Verhalten, weil am Ende geht es ja auch darum, dass wir 3 Monate keinen Kontakt hatten, Thomas Martins, ja, sein Verhalten damit irgendwie zu rechtfertigen. Ich würde vielleicht einen Vorschlag zur Güte, ohne dass mein Rechtsbeistand, also ohne dass ich besprochen habe,
Vergleich,
ja? Ich bespreche das kurz mit mir selber und würde sagen, ja, das kann ich sagen, vielleicht, Thomas Martins, müssen wir einfach besser kommunizieren. Ich würde aber trotzdem gleichzeitig sagen, es ist ja wohl am Ende natürlich eine reine Gefühlssache von mir. Wenn ich das Pferd als zu groß empfunden habe, müssen wir in Zukunft leider auf Pferdedrehs verzichten.
Ja. Genau, okay. Ich gebe eine Empfehlung ab. Ich würde vorschlagen, Thomas Martins darf...
Ich wurde ja schon 3 Monate mit Nichtbeachtung gestraft.
Aber du musst diese, im Nachhinein musst du die bestätigen, dass es richtig war, dass du mit Nichtbeachtung bestraft wurdest.
Thomas Martins wird dazu verurteilt, dass jedem gegenüber... Dem diese Geschichte oder mit immer wenn er mit dieser Geschichte konfrontiert wird, muss er sagen, Joko hatte recht und ich habe da einen Fehler begangen und habe ihn vielleicht angeflunkert.
Nein. Ah ja. So, aber man hat ja dann immer auch noch sowas wie Tagessätze oder soziale Stunden. Ne?
Ja.
Ich fände es auch richtig, wenn Thomas Martins on top nicht nur richtigstellen muss, dass er nicht im Rahmen seiner Möglichkeiten gehandelt hat, sondern man muss auch noch hingehen und sagen, er muss das mit 20 Tafeln Jokolade für alle Betroffenen ausgleichen.
Ja. Und vielleicht sogar ein Statement
bei Instagram. Ja. Plus ein Abend lang muss, wenn Joko da ist, muss Thomas den ganzen Abend vor allen immer anstoßen.
Wir wollen es nicht übertreiben. Ja. Wir wollen mal jetzt nicht übertreiben. Man kann mich jetzt ja nicht in meiner kompletten Persönlichkeit brechen. Und am ehesten, finde ich, sind hier die zu drehenden Redakteure zu beklagen und zu beschimpfen. Leon Benz und Fabian Lindenmeier. Bitte? Das ist wie bei in Hollywood hier, wenn die Großen die Firmen, die kommen da wieder weg. Weil der kleine Mann wie ich, ne, der wird jetzt geopfert. Aber die Männer im Hintergrund, die kommen straffrei davon. So ist das nämlich hier.
Trotzdem ist es, das werden die Leute draußen auch wollen. Du wirst, nochmal als Zeichen, du wirst mit Joko Winterscheid anstoßen. In der Öffentlichkeit.
Ja. Na gut, da war ich wohl ein Dummerle.
Faul.
Genau. Faulere.
Faulerle. Na gut, aber da sind wir doch froh,
dass du das jetzt... Ich freue mich sehr aufs Anstoßen mit dir.
Ja, das ist ja aber gut. Ich meine, ey, das ist heute die Weihnachtsepisode. Es muss ja auch ein bisschen, ne, soll ja besinnlich, fröhlich, friedlich enden.
Absolut. Deshalb, ich wünsche euch allen von Herzen eine wunderschöne Weihnachtszeit.
Du auch, Vinti. Frohe Weihnachten.
Danke, es hat viel Spaß gemacht.
Mach's gut.
Du hast gewonnen. Also, dass du mir jetzt nochmal in den Rücken fällst, Frank, das ist Kess. Also noch mehr Unrecht kann ich kaum ertragen, weil...
Vielleicht müssen wir kurz noch abschließend zu der heutigen Folge sagen, was letzte Woche bei der großen Umfrage rauskam, wegen der Mau-Mau-Regeln.
Ja.
Das war ja auch ein Riesenskandal. Ich glaube, noch nie hatten wir so viel Feedback, noch nie habe ich so viel Hassmails bekommen,
ja, wegen meiner Mau-Mau-Regeln.
Also wirklich, Leute haben mich mit dem Tode bedroht,
ja,
weil ich bei der 10-2 ziehen möchte.
Ja. Das ist ja auch Quatsch. Und es wurde auch abgestimmt dort von den Zuhörern, von den Rehevern.
Ja.
Und es ist 91% waren auf unserer Seite,
ja, Basti. Die anderen waren wirklich nur Sympathie oder die haben sich verklickt. Ja. Die wollten eigentlich bei uns raufklicken, die 9%.
Für mich ist nur überraschend, wie viele Leute tatsächlich mal Mau falsch
spielen. Ja, selbst jetzt, ne? Das macht es.
Also deswegen ist verrückt, macht, oder?
Ja. Was ist das für eine Welt?
Umfragen sind für Thomas nur, um zu zeigen, wie viele Leute falsch sind, weil die andere Meinung sind.
Als aber ist es nicht verrückt, dass über 95% der Leute scheinbar falsch mal Mau spielen?
Ja, so unglaublich.
Und würde es nicht Zeit, es zu ändern? Ich würde jetzt eine Petition starten. Ja. Dass Mau Mau offiziell nach meinen Regeln gespielt wird. Und da möchte ich auch um Hilfe bitten, dass wir das einreichen beim Bundestag. Und man braucht, glaube ich, 50.000 Unterschriften, dann wird das sofort geändert, oder?
Postest du das auf unsere Seite, lösche ich sofort, jedes Mal.
Ja. So.
Du kannst doch nicht ständig nur Aufrufe machen. Ne? Die Leute wollen zuhören und danach sich entspannen und nicht danach immer arbeiten.
So. Ja? Meinst du? Ja. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja. Ansonsten rufe ich nochmal beim Hans-Dietrich Michael Mau Mau an und check wirklich nochmal, ob der die Sachen damals so aufgeschrieben hat oder ob das irgendwann mal ein Mönch oder sowas weiß, mit so einer zittrigen, weinversoffenen Hand mal falsch abgeschrieben hat, dass es einfach falsch überliefert wurde.
Also,
wisst ihr, wie ich meine? Das gibt's auch. Ja. Aber das heißt, dann hiermit verabschieden wir uns erstmal ins Weihnachtsfest.
Ja.
Und hören uns aber eine Woche später schon wieder.
Zum Silvesterfest.
Ja.
Vor dem Silvesterfest.
Ja, vor dem Silvesterfest. Das ist ein bisschen vorher. Wir zählen da wieder mit euch rein oder sowas.
Ja.
Das ist in einer Woche. Das heißt also, wir wünschen euch einen schönen Ohren.
Schmau. Nein.
Frohe Weihnachten.
Und wir
küssen
eure
Ohren.
Bis nächste Woche. Ref.
Kannst du ein Rentier machen?
Nein, das war doch raus.
Machen wir ein Rentier.
Das war doch rausgehen. Mach mal ein Rentier. Aus mir selbst heraus. Für die nächsten 10 Folgen werde ich überraschend ein Rentier machen.
Frank, mach du mal ein Rentier, bitte. Sehr gut.
So, Cut.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Mhm. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Das ist Post.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.